Deutschlandfunk Interview.
Hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Rede heute die richtigen Schwerpunkte gesetzt?
Ja, die richtigen Schwerpunkte aus ihrer Sicht hat sie ganz bestimmt gesetzt, denn das war natürlich eine Bilanzrede, die sie und ihre Kommission insgesamt im günstigsten Licht erscheinen lassen sollte. Das geht ja schon gleich mit dem Einstieg in diese Rede los, wo sie vor den Parlamentariern sagt, ja, einige von euch haben ja 2019 noch Zweifel gehegt, als ich für ein grünes, digitales und geopolitisches Europa plädiert habe. Ich habe doch alle meine Versprechungen eingehalten und wahrgemacht. Wir haben eine geopolitische Union, wir haben einen grünen Deal, ja. Wir haben ein digitales Europa, das wir mitgestalten. Sie sprach da im Laufe ihrer Rede ja sogar von einer Vorreiterrolle, was Online-Rechte angeht. Also das war schon eine, wie ich finde, beispielhafte Rede, wie sie von ihren Vorgängern in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich hätte auch gehalten werden können. Mich stört dabei immer so ein gewisses, allzu gutes Gewissen. Wir Europäer in der Welt, im Zweifelsfall machen wir es richtig.
Sie haben jetzt eben die Bilanz schon angesprochen, die Ursula von der Leyen am Anfang der Rede ausgestellt hat mit Blick auf ihre bisherige Amtszeit. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann würden Sie diesem sehr guten Zeugnis jetzt nicht einwandfrei zustimmen.
Nein, aber ich wäre auch fair genug, von vornherein zu sagen, als sie die Rede 2019, die ja programmatisch gemeint war, gehalten hat, hatten wir keine Pandemie, hatten wir keinen Ukraine-Krieg und war auch das Bewusstsein für die Rolle Chinas gerade in Europa vielleicht noch nicht so weit entwickelt, wie es das inzwischen ist. Ja. Also sie ist natürlich Krisenmanagerin gewesen, wie fast alle Regierenden in Europa. Und da sind wir vielleicht auch bei dem tieferen Grund, wenn ich eben gesagt habe, das allzu gute Gewissen, warum betont man das so heftig? Weil sie keine Regierungschefin ist. Ja. Einer ihrer Vorgänger hat ja mal gesagt, EU-Präsident ist ein bisschen eine Art wie Regierungschef. Ist aber nicht, denn die Macht halten die Mächtigen in den Hauptstädten in der Hand und die Macht halten inzwischen auch die Adressaten ihrer Rede in der Hand, ein Stück weit. Das sind nämlich die Europaparlamentarier. Die haben sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten ständig mehr Macht, ständig mehr Mitsprache erobert, muss man sagen, als überzeugter Parlamentarier bin ich natürlich dafür, ja. Aber es ist ein Machtfaktor, mit dem sie irgendwo umgehen muss. Und sie hat von daher natürlich auch gegenüber ihrem Publikum, also den Europaparlamentariern, sehr viel freundlicher, um nicht zu sagen, manchmal schon fast schmalzhafte, freundliche Worte gefunden und sie immer wieder adressiert als direktes Gegenüber im gleichen politischen Arena stehend, ja. Also da hat man, wie ich finde, eine Menge Worte gehört, die vielleicht in 9 Monaten, wenn es darum geht, ist sie die Nachfolgerin von Frau von der Leyen, ja, von Gewicht sein werden.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass Ursula von der Leyen ja ohne Frage eine EU-Kommissionspräsidentin in Zeiten vieler Krisen war. Und Sie haben gerade auch etwas die wohlwollende Ansprechhaltung von Ursula von der Leyen in der Rede angesprochen. Jetzt schreibt beispielsweise der Journalist Ulf Röller in einem Artikel für ZDF heute, Ursula von der Leyen hätte in der Rede heute drängende Fragen, wie zum Beispiel die Infragestellungen der Rechtsstaatlichkeit von Ländern wie Ungarn oder Polen, bewusst umschifft. Das schreibt Ulf Möller. Wie ist Ihre Einschätzung? Hätten es ein paar mehr drängende Fragen sein dürfen in der Rede?
Naja, da, worauf der Kollege da anspielt, das ist ja ein, ich will mal sagen, ein Klotz am Bein, den sie die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Sie ist ja, wenn wir zurückblenden, 2019 gewählt worden, auch mit Stimmen aus Polen und aus Ungarn. Das ist nachrechenbar. Und hat lange, lange Zeit zum Verdruss von ganz vielen Europaparlamentariern auf diese beiden Rücksicht genommen. Hat also nicht sofort irgendwo gesagt, Rechtsstaatlichkeit muss sein. Ihr überschreitet hier das Maß des Erlaubnisses. Erlaubten und Verabredeten. Das wäre eigentlich die richtige Ansage gewesen, meiner Meinung nach. Hat sie nicht getan. Sie ist einen diplomatischen Weg gegangen und hat deswegen natürlich auch viele verprellt im Europaparlament. Hat auch viele verprellt, die von Berufswegen diese Europäische Union kritisch begleiten. Also da waren ja viele NGOs entsetzt drüber, wie lange sie da einen doch sehr schonenden Ton, Kreide in der Stimme irgendwo an den Tag gelegt hat. Also von daher überrascht mich der Kommentar nicht. Ich denke, dass sie eine grundsätzliche Schwäche gezeigt hat, die aber, wie ich eben schon mal gesagt habe, auch ihre Vorgänger schon gezeigt haben. Dieses allzu gute Gewissen, ja, das diese Rede durchzieht. Wir haben eigentlich im Prinzip bei allen Krisen eigentlich am Ende alles richtig gemacht und können zukunftsfroh nach vorne schauen. Das ist ein Ton, den man eigentlich außerhalb von Brüssel kaum noch verkaufen kann. Also ich glaube, da ist der Begriff, die Rede zur Lage der Union, was ja ein Stück weit abgekupfert wurde von den Ansprachen, den jährlichen des amerikanischen Präsidenten und von allen anderen Regierungschefs in der westlich-demokratischen Welt, da ist eigentlich ein Ton drin, der ist ein bisschen zu hoch.
Einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, den hat Ursula von der Leyen in der Rede auf jeden Fall beim Thema Kampf gegen den Klimawandel platziert. Und gleichzeitig hat sie sich in der Rede aber auch aufmunternd an die Industrie gewandt und auch zugesichert, die EU würde die Wirtschaft nicht im Stich lassen. Wenn man dem Klimawandel den Kampf ansagen möchte und gleichzeitig die Industrie und die Wirtschaft in der EU stärken möchte, kann dieser Fahrplan der Kommissionspräsidentin funktionieren?
Also die Frage, die Sie ja gerade stellen, die hat ja schon so einen gewissen bangen Unterton, als ob das gar nicht funktionieren könnte. Was von der Leyen hier gemacht hat, ist ein Stück weit Beschwichtigungspolitik. Sie hat in den letzten Monaten, Jahren aufgebracht gegen sich sehr weite Teile der europäischen Wirtschaft und da vor allem wiederum der deutschen produzierenden Wirtschaft. Das sind ja nicht alle Mitgliedstaaten in derselben Lage, was Industrieproduktion angeht. Manche haben da viel, viel weniger als Deutschland. Hat ihr in Deutschland aus Kreisen, die der Partei, zu der sie ja immer noch gehört, nahestehen, einige Kritik eingebracht. Dasselbe gilt für die Landwirte. Ja, die Landwirte waren natürlich in der jüngeren Vergangenheit an vielen Stellen erbost über die Kommissionspolitik. Hier hat sie versucht zu beschwichtigen und natürlich auch ein Stück weit dabei die Konflikte übertüncht. Ja, also, dass sie auf diese beiden Gruppen, wenn ich mal nur bei denen bleibe, zugegangen ist, ist eindeutig gewesen. Das war das Gesprächsangebot. Aber das macht ja nicht hinfällig, was die Kommission, für die sie die Verantwortung trägt, an Regulativen in den letzten Jahren diesen beiden Gruppen auch zugemutet hat. Ja, und wir haben ja in Deutschland analoge Debatten. Also das ist ja nicht Brüssel gemacht. Das haben wir ja in Deutschland auch. Die Landwirte sind bei uns auch aufgebracht, weil sie sagen, wir können ja gar nicht alles gleichzeitig leisten, was ihr uns als Politiker da abverlangt. Die produzierende Industrie sagt, ihr treibt die Kosten in die Höhe und wir müssen uns überlegen, ob wir mit den Arbeitsplätzen nicht auswandern. Also das ist keine reine Brüsseler Perspektive, die sie da gebracht hat, sondern ich glaube, da war eine Menge von der ehemaligen Ministerin in deutschen Kabinetten herauszuhören, die ganz besonders auch auf die deutschen Belange da Rücksicht genommen hat.
Eine große Überraschung in der Rede war ja die Ankündigung der Kommissionspräsidentin, eine Antisubventionsuntersuchung zu Elektrofahrzeugen aus China einzuleiten. Braucht es diese Kampfansage für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union?
Also wenn ich eben gesagt habe, sie war da sehr deutsch, dann würde ich jetzt sagen, das war der Punkt, wo sie sehr französisch war. Denn das ist ja ein erstes Anliegen der französischen Industrie, die gesagt hat, in unserem Segment von Automobilmarkt, da kommen diese E-Wagen, die aus China subventioniert, billig bei uns importiert werden, als riesengroßer Störfaktor daher. Und wir müssen da was gegen tun. Also ich denke, was sie da versucht hat, war natürlich eine Balance auch zu finden zwischen den Interessen verschiedener Mitgliedstaaten, gleichzeitig aber den Chinesen trotzdem eine klare Botschaft gegeben hat. Sie hat ja nicht nur von den Elektrofahrzeugen gesprochen, sondern sie hat ja auch von der Solarindustrie gesprochen und hat das als Beispiel genommen, wie China bereits einmal mit einer subventionierten, staatlich subventionierten Industrie den Europäern die Wettbewerbsvorteile kaputt gemacht hat. Also das ist schon eine Mischung von nicht noch einmal, liebe Chinesen, wir wollen ja durchaus mit euch in Wettbewerb treten und auch durchaus in Handelsbeziehungen bleiben. Aber wenn ihr hier nach euren eigenen Regeln spielt, dann haben wir die Möglichkeit, auch nach unseren Regeln zu spielen. Und dafür gründe ich jetzt diese Kommission.
Auch eine mögliche Erweiterung der EU, zum Beispiel durch den Beitritt der Ukraine, war Thema in der Rede heute. Nach der Meinung von Ursula von der Leyen würde die EU auch mit mehr als 30 Mitgliedstaaten funktionieren und das ohne die EU vorab erstmal in ihren Abläufen erweiterungsfähig zu machen. Ist die Vorstellung der Kommissionspräsidentin da realistisch?
Sie ist es im Lichte der Geschichte der Europäischen Union, weil dieses Argument, wenn wir noch größer werden, sind wir nicht mehr entscheidungsfähig, ist ja immer wieder gekommen. Das ist schon gekommen, als es um den britischen Beitritt ging. Das ist gekommen, als es um den Beitritt der Mittelosteuropäer ging. Hieß es, das wird zu groß, das ist hinterher nicht mehr entscheidungsfähig. Diese EU hat diese Momente eigentlich immer erstaunlich gut bewältigt, dabei aber ein Gewicht mit sich geschleppt, was sie nie losgeworden ist, nämlich wie können wir, wenn wir mehr werden, trotzdem entscheidungsfähiger werden. Darum geht es ja. Nicht entscheidungsfähig bleiben, das wäre das Minimalprogramm, sondern wir wissen nun an allen Ecken und Enden, wie lange und manchmal auch wie schwierig diese Entscheidungsprozesse sind und manchmal halt auch zu Blockaden führen, wo dann am Ende gar nichts mehr läuft. Also das, da die Beispiele, die sind ja zahlreich. Also ich denke, dass sie Recht hat zu sagen, wir können da ja hinter die Position, die Ukraine wird irgendwann mal Mitglied der Europäischen Union, hinter die Position können wir nicht mehr zurück. Das geht einfach nicht. Aber sie hat ja auch warnend eingefügt, dazu wird es unter Umständen halt auch Vertragsänderungen benötigen. Und das Wort Konvent fiel nochmal. Ja, ich habe selber den Konvent vor 20 Jahren in Brüssel fast tagtäglich verfolgt und war am Ende ein Stück weit enttäuscht, weil der Konvent hervorragend gearbeitet hat. Aber am Ende standen plötzlich wieder alle Regierungen da und haben viele, viele Ergebnisse des Konvents zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union einfach kassiert.
Ursula von der Leyen ist ja auch auf die Migrationspolitik der EU zu sprechen gekommen und drängte darauf, dass es eine Einigung geben soll, die einen effizienten und aber auch humanitären Umgang mit Migration in der EU ermöglicht. Wie ist da Ihre Einschätzung? Kann so eine Einigung zustande kommen?
Also auf diese Einigung warte ich ehrlich gesagt seit rund 20 Jahren. Also ich habe noch das Bild vor Augen, wie der jüngst verstorbene italienische Ministerpräsident Berlusconi gedroht hat, Frau Merkel. Ja, wenn Lampedusa hier, Anführungszeichen, überschwemmt wird von Flüchtlingen, ja, dann leiten wir die einfach zu euch nach Deutschland weiter. So alt ist diese verfehlte Politik, was Migration, Asyl und Flucht in Europa angeht. Und das ist für mich eines der traurigsten Kapitel europäischer Politik, dass wir in Jahrzehnten es nicht hinbekommen haben, hier vernünftige Lösungen zu finden. Ich werde Ihnen jetzt nicht in einem Satz sagen können, wie die aussieht, aber ich werde daran erinnern, dass wir da seit Jahrzehnten drum ringen und nicht schrecklich viel weiterkommen. Also wir stellen uns den Herausforderungen dieser Welt im 21. Jahrhundert in diesem Punkt denkbar schlecht.